Damit kommen wir zum Vortrag. Landsmining. Von Armin, der mangels öffentlich zugänglicher Daten scrapen musste. Scrapen, woher politischer Einfluss in den öffentlichen Talkshows, in den großen Formaten kommt und warum wer dort wieso nicht, oder nicht wieso, aber warum wer dort nicht vertreten ist und warum andere dafür überproportional. Ein Applaus für Armin.
Ja, hi, Armin. Ich bin Datenschreiber aus Tübingen und wollte mich mal bei euch Chaos zertifizieren lassen. Ich gehöre offensichtlich zu der Fraktion mit den Lazy Nicknames. Falls sich jemand fragt, wie viele, das sind 5R. Wenn's, wird er nochmal brauchen. Genau, also ich möchte ein bisschen über mediale Teilhabe reden, besonders in den sendestarken Talkshows. Und ich habe eine Art Reiseplan da, der ist jetzt nicht so vielsagend, aber wir wollen mal so eine Datenoberfläche erkunden, ein bisschen was über Expertentum entdecken, Medienvertretung. Und am Ende habe ich noch ein kleines Fallbeispiel, das ich mit euch durchspielen möchte. Genau. Erstmal die Frage, wer von euch hat Menschen in seinem oder ihrem Umfeld, die Talkshows gucken? Okay, das sind viele. Gut, dann war das mit der Reichweite nicht so ganz gelogen. Ich habe auch Menschen, die das gucken. Und einer von denen hat mich mal gefragt, ob Robin Alexander eigentlich ständig bei Lanz ist oder ob er das eigentlich nur so fühlt. Wir können ja viel fühlen, wenn der Tag lang ist, besonders zu dieser medialen Zeit. Er ist dann auch direkt auf die Idee gekommen, mal zu googeln und fand nicht so wirklich was und hat sich dann auch direkt mit so einer Erkenntnis rumgeschlagen, offene Daten, eigentlich Öffentlich-Rechtlichen würde doch sowas ziemlich gut stehen. Für mich, ich konnte ihm die Frage nicht beantworten, zu dem Zeitpunkt habe ich das eigentlich gar nicht konsumiert, eher gemieden. Aber genug für mich, genug Grund für mich, mich mal da ein bisschen damit zu beschäftigen und bin dankbar, dass ich hier vor euch darüber reden darf. Im Gegensatz zu anderen Mining-Projekten sind die Daten wahrscheinlich, glaube ich, eher einfach gestrickt. Hier ist mal ein Beispiel aus der ZDF-Mediathek. Wir haben pro Episode Titel, Länge, Datum, Beschreibung. Wir analysieren keinen Videocontent, leider. Einfach aus dem Grund, weil ich am Anfang noch gar nicht wusste, ob ich das darf. Und wir haben pro talkende Person Name, Rolle und Beschreibung. Hier sind ein paar Beispiele. Einige werde ich später noch mal kurz aufgreifen. Genau. Landsmining hat seinen Namen so ein bisschen überholt, weil, ja okay, Lanz war jetzt schön, aber dann wollte ich auch wissen, was die anderen so machen. Und wir haben die 5 großen Talkshows in ZDF und ARD, Lanz, Illner, Maischberger, Mioska und Hard Aber Fair. Nicht überall sind alle Daten verfügbar, aber wenn wir Daten irgendwo auffüllen müssen, dann können wir uns eventuell an anderen existierenden Daten schon bedienen. Da muss man sich dann einfach zu helfen wissen. Zu Scraping sage ich nicht viel. Ich wollte nur mal so eine kleine Alternative, spaßeshalber noch mal ein bisschen mit reinbringen. Obsidian ist ein Markdown-based Note-Taking-Tool und die Firma, die da dahinter steht, hat ein kleines Browser-Plugin rausgebracht, das nennt sich WebClipper. Hier seht ihr mal so ein kleines Beispiel hier. So habe ich mal parallelen Scraping-Prozess aufgesetzt, wie man das mit WebClipper machen kann. Das fließt dann in eure Markdown-Vault. Müsst ihr dann hinterher immer noch ein Post-Processing da bauen, aber ich fand es irgendwie ganz lustig, mal so eine AI-Integration zu haben. Die ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, nicht, dass sie sich noch was ausdenkt. Aber was halt irgendwie entspannt ist, ihr habt direkt eine UI, um einmal schnell drüber zu scannen, ob das auch grob passt. Genau, im Endeffekt ist die Webseite ja nur das Dokument, was ihr den Endpoint fragt. Ihr könnt ja auch euren Endpoint selbst hosten. Am Ende fällt dann eine große CSV-File raus und die wollen wir mal kurz erkunden. Aufgezeichnet haben wir Daten seit Februar 24. Ich habe diesen Monat erst ein bisschen angeknuspert, den wollte ich jetzt nicht mit reinnehmen. Wir haben insgesamt 482 Tage, von denen 270 betalkt sind. Und sorry, ich schäme mich auch ein bisschen selber. Wir haben 400 Episoden, 700 Talkende, 800 Rollen, 1800 Auftritte. So viel zum Datasheet. Was nicht dabei ist, sind so Dinge wie der Presseclub. Der besteht ausnahmslos aus Journalisten. Hart aber fair spezial ist ein Interviewformat. Ich will nicht lügen, ich habe es einfach vergessen. Und Phoenix hatte ich nicht auf dem Schirm. Sendefrequenzen ist ziemlich schnell einfach gemacht. Das ist mal so unsere Datenoberfläche. Markus Lanz, der talkt dreimal die Woche, also die Mitte der Woche. Der kriegt am Donnerstag ein bisschen Unterstützung von seiner Kollegin Ilna. Maischberger darf zweimal die Woche. Und die restlichen ARD-Talkshows dürfen Anfang und Ende dann noch der Woche noch mal so ein bisschen abrunden. Und daraus ergibt sich, je nachdem, zu welcher Fraktion ihr jetzt gehört, dass ihr entweder die Mitte der Woche abfeiert oder eher wie ich, so Freitag und Samstag eher talkfreie Tage, da ist die Mediathek ein bisschen sicherer. Wir können das Ganze auch mal auf der Zeitleiste plotten. Jeder Strich ist jetzt hier mal ein betalkter Tag mit einem oder mehreren Episoden. Und so Datenprojekte leben ja auch immer ein bisschen davon, dass wir Pattern sehen, die, von denen wir ganz genau wissen, was es ist. Sommerpause und zwischen den Jahren. Das ist immer ganz gut, weil dann wissen wir, okay, das haben wir erwartet und wir sehen es auch. Wenn wir jetzt wissen, dass Markus Lanz dreimal die Woche talkt, dann ergibt sich auch relativ leicht so ein Begriff der Lanz-Dominanz. Der Mann hat 180 Episoden aufgezeichnet. Der hat alleine doppelt so viel wie seine große Konkurrentin in der ARD. Und das wird sich jetzt hier ein bisschen durchziehen. Deswegen will ich den Begriff direkt mal etablieren. Die Farben könnt ihr euch auch gleich merken. Bei den Sehbehinderten entschuldige ich mich jetzt schon mal. Ich habe Anfang der Woche erst gemerkt, wie crappy diese Farben aussehen, wenn sie in Schwarz, in Grayscale funktionieren. Deswegen sorry dafür. Ich versuche es nächstes Mal besser zu machen. Wir können uns diese Dominanz auch nochmal in Talkminuten pro Monat angucken. Und auch hier sehen wir wieder unsere klassischen Pattern, die wir unbedingt sehen wollen, weil sonst machen wir irgendwas falsch. Das sind Juli und August. Juli geht die ARD in den Urlaub und dafür im August das ZDF. Also so richtig unbetalkt ist man in Deutschland nicht. Wenn ihr Erkenntnisse aus diesem oder Beobachtungen, die ihr selber anstellen wollt, aus diesem Talk mitnehmen wollt und anwenden wollt, dann werdet ihr dazu erst im September so richtig dazu kommen. Wir sind nämlich kurz vor dieser rettenden Sommerpause. Und wir kommen hier in der Spitze auf 2200 Minuten Talk-Content pro Monat. Okay, damit konnte ich jetzt erstmal nicht so viel anfangen, aber es hat viel auf mich wirkte erstmal viel. Und da habe ich mir überlegt, das ist einfach irgendwie ein ziemlich einfaches Konzept, um Content zu produzieren. Man braucht ein aktuelles Thema, ExpertInnen, journalistische Unterstützung, vielleicht noch sowas wie ein VOG. Hat man, denke ich, im Öffentlich-Rechtlichen bestimmt. Vielleicht nicht so kompetent wie hier, aber. So, jetzt waren es 2200 Minuten in der Spitze. Wir rechnen mal den durchschnittlichen Monat, damit wir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie viel es ungefähr ist. Das sind 1870 Minuten Content im Schnitt. Das wären so um die 3,8 erste Staffeln von Squid Game. Jeden Monat. Okay, also ich vermute mal, dass es dann doch keine so schlechte Überlegung ist, zu sagen, dass es ein relativ einfaches Konzept ist. Und wenn man sich jetzt diese Liste noch mal kurz anguckt, dann kann man ja auch sehen, okay, man braucht ein aktuelles Thema, gibt es eigentlich immer. Über irgendwas wird immer geredet. Man bräuchte N-Expertinnen und vielleicht noch journalistische Unterstützung. Das zum Einordnen vielleicht, falls so eine AfD da ist, wäre ja schon mal hilfreich. Kommen wir später noch ein bisschen zu. Das heißt, wir können uns schon mal, eigentlich wissen wir, okay, es lebt halt von den Menschen, die da sind und was die so reden. Und wer die so sind, das damit würde ich mich ganz gerne mal mit euch ein bisschen beschäftigen. Wir hätten jetzt mal hier so ein Beispiel, Heidi Reicheneck, das ist eine linken Politikerin und die spricht in einer Markus-Lanz-Sendung eben zu der Rolle der Linken in der Opposition. Okay, soweit so gut. Das können wir jetzt über alle Daten machen, die wir haben und wir zählen einfach mal durch und jetzt wird's wild, da oben gibt es einen riesengroßen Ausschlag. Was ihr jetzt hier seht, ist eine Zeile ist eine Person, jedes Rechteck ist ein Format und ihr habt auch noch mal reingeschrieben, wie viele Auftritte pro Format dann da so stattgefunden haben. Wenn wir den obersten mal angucken, Elmar Thewissen, jetzt müsste man vielleicht noch dazu wissen, dass der Mann USA-Korrespondent im ZDF ist. Also ja, the Taco Man is speaking to us. Können wir wahrscheinlich in diesen medialen Zeiten auch gar nicht vermeiden. Oder vielleicht auch doch. Die andere Hälfte besteht aus PolitikerInnen. Ralf Stegner zum Beispiel, der ist nicht auf den Mund gefallen, den kann man immer mal sprechen lassen. Jens Spahn, über Jens und mit Jens Spahn wird so viel geredet, ist meine Meinung. Entschuldigung. Eigentlich müsste man jetzt hier neutral sein, aber das gelingt halt auch nicht immer. In dieser Liste möchte ich nur einmal ganz kurz hervorheben, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht so großartig sieht, Sarah Wagenknecht, fünfte von unten und Norbert Röttgen, zweiter von unten, sind die einzigen, die es hier in diesem Plot, in diese Top 15 der Talkenden schaffen, ohne die Mithilfe von Markus Lanz. Da muss man in der ARD auch mit dem ZDF zusammenarbeiten. Maischberger kriegt das nicht alleine hin, da braucht sie Unterstützung von der Kollegin Illner. Ansonsten kommt man in diese Liste gar nicht rein. Ihr könnt euch ja einfach mal nur die orangenen Blöcke angucken, die sind echt groß. So viel nochmal kurz zur Lanz-Dominanz. Die andere Hälfte dieses Plots besteht aus Journalisten. Und jetzt kann ich meinem Kumpelchen sagen, hey, Kumpelchen, du hattest recht, Robin Alexander ist wirklich ständig da, aber nicht nur bei Lanz, sondern auch bei allen anderen. Die anderen, Michael Bröcker, Table Media, hat schon mal jemand was von Table Media konsumiert? Ja, ein paar, okay. Ein Abo bei denen ist ja ganz schön kostspielig, aber gibt ja ab und zu mal ein paar Freiartikel. Gut, die Rheinische Post schafft's und in dem Fall auch von Redaktionsnetzwerk Deutschland, Eva Quadbeck schafft es mit der Mithilfe von Markus Lanz auch in diese Liste, fast alleine. Aber das sind jetzt nur 15 Personen und wir haben schon mal gesehen, die teilen sich zwischen Politikern und Journalisten auf. Okay, Politunterhaltung, das ist jetzt keine groundbreaking News. Trotzdem wollen wir vielleicht noch mal gucken. Das sind 2% dieser 700 Talkenden, die wir im Datensatz haben. Wir sollten vielleicht den Rest auch noch mal angucken. Und zu diesen zwei Clustern kommen wir später auch noch mal genauer. Wenn wir uns diese 700 Talkenden jetzt mal angucken und wir gruppieren die, also diese 100%, die ihr jetzt hier seht, sind diese 700 Personen. Und wir gruppieren jetzt einfach mal, welche Personen wie häufig gekommen sind und bilden diese kleinen Blöcke da drin. Und da sehen wir, ein einziges Mal gekommen sind 57% aller Talkenden, zweimal eingeladen im Datenzeitraum zwischen Februar letzten Jahres und letzten Monat, sind 15% und nochmal 8% sind dreimal gekommen. Zusammen sind das 80% der Talkenden kommen dreimal oder weniger. Okay, naja, ist vielleicht ein bisschen einseitig, aber jetzt können wir die andere Seite mal noch gucken und jetzt sind das Auftritte. Das heißt, jetzt nehmen wir diesen schwarzen Block, den wir hier vorhin hinten hatten und ziehen den einmal rüber über 100% der Auftritte und dann sehen wir, die anderen 20% der Talkenden absolvieren 60% der Auftritte. So, und das ist irgendwie dieses Gefühl, was wir dann schon messen können, was mein Kumpel hier ja auch hatte. Meine Güte, ich habe das Gefühl, dass das immer die gleichen Personen sind, die mir erzählen, was ich hier... Ich mache den Satz nicht zu Ende. An der Stelle vielleicht einen kleinen Einschub von Norbert Lammert, sonst wird das so intens. Für den Fall, dass jemand Norbert Lammert nicht kennt, das ist Julia Klöckner in Würdevoll. Ich entschuldige mich wieder für den Ausrutscher. Der hat so einen Satz hier rausgehauen. Den könnt ihr jetzt mal selber lesen, dann kann ich was trinken. Also, schwierige Fragen in 2 bis 3 Sätzen zu beantworten, eigentlich unmachbar. Jetzt wollen wir uns doch mal ein bisschen angucken, wer die Leute sind, die das so hinkriegen. Und da kommen wir zum Expertentum. Und ich hatte gehofft, dass dieser Plot irgendwie ein bisschen lustiger wird, beziehungsweise diese Aufzählung. Aber leider sind es viele Militärexperten und der Nahostkonflikt. Das ist unsere mediale Welt. Wir leben in Zeiten von ziemlich viel Krieg. Nonetheless, wir sind immer noch in Deutschland. Da gibt es auch Migrationsexperten und Autoexperten. Man darf die Wirtschaft nicht vergessen. Gut. Jetzt haben wir mal so angefangen zu gucken, was für Rollen haben die. Jetzt haben wir nur mal gesehen, Rollen, die das Wort Experte mit beinhalten. Okay, nett. Aber wenn wir jetzt 825 Rollen runterbeten wollen, dann kommen wir ja heute nicht mehr raus. And I'm already sweaty. Also ich will schon auch wieder weitermachen. Deswegen wollen wir die mal in Gruppen zusammenfassen. Das sind die Gruppen, die wir in dem Datensatz finden können. Aktivismus, Bildung zum Beispiel, Gesundheit, also Menschen, die in ihren Rollen angekündigt werden, die zu diesen Clustern passen. Inneres zum Beispiel sind Migrationsexperten oder Grenzpolizei oder von der Polizeigewerkschaft auch gerne. Militär haben wir schon ein paar gesehen, das sind Militärexperten und Sicherheitsexpertinnen. Soziologen gibt es auch ein paar, die dürfen auch was sagen. Und ich habe jetzt hier mal die Cluster Journalismus und Politik fett gemacht, weil wir auf die später noch ein bisschen genauer eingehen. Und ein ganz kurzer Schwenk zu Rohdaten, die können schon durchaus wild sein. Das wirkt nämlich alles ziemlich, hatte ich vermutet, High Profile, aber die schreiben teilweise auch ein bisschen Wüstenkrempel da rein. Ich wollte nur einmal kurz sagen, das kann ein bisschen wild werden. Ihr seht diesen riesengroßen Cluster mit Politik. Das ist jetzt nicht die Größe von diesem Cluster, sondern einfach nur, wie viele einzigartige Rollen es in diesem Cluster gibt. Und deswegen war ich von Anfang an einfach zu faul und habe eine riesengroße JSON gemacht und habe die Leute da händisch eingetragen, weil ich es einfach nicht wollte. So, also man muss auch nicht alles automatisieren. Jetzt mache ich mir Freunde. Gut, wir können diese Cluster auch einfach jetzt mal in einem Diverging-Plot betrachten. Ein Diverging-Plot, um alle abzuholen. Das ist ein Plot, indem wir 2 Seiten miteinander vergleichen. Jede Seite summiert sich auf 100% auf, in unserem Fall die ARD und das ZDF. Dort zeichnen wir unsere Gruppen prozentual zu diesem Sender ein. Wir machen ein kleines Lesebeispiel. Das Cluster Journalismus, also Menschen, die dem Journalismus zugehörig sind, laut unseren Daten, machen 27,1% im ZDF aus. So können wir nämlich ARD und ZDF ganz gut vergleichen. Wir kriegen gleichzeitig einen Überblick, wer wen einlädt. Wir sind nicht ganz außen vor, was die Landsdominanz angeht, weil wenn der mehr sendet, dann ist das einfach viel mehr Content im ZDF. Das vielleicht im Hinterkopf behalten. Es kommt immer wieder. Und gleichzeitig können wir es eben auch dann vergleichen. Gut, wir sehen erstmal nicht so viel, weil die beiden oberen Cluster zerreißen uns im Prinzip jede Ansicht. Also lassen wir die erstmal weg. Wir merken uns, 100% hätten wir normalerweise, aber dazu später mehr. Die haben ihre eigene Auswertung verdient. Und wenn wir jetzt hier reinzoomen, dann sehen wir schon deutlich mehr. Okay, das Cluster Wirtschaft ist ziemlich wichtig. Okay, war ja auch Wahlkampf. Kultur hat mich total überrascht, dass das ganz weit oben ist. Bis ich herausgefunden habe, dass bei Frau Maischberger Menschen eingeladen werden, die zum Beispiel Kabarettisten oder Comedians sind, die dann eben politisches Geschehen oder politische Auseinandersetzung kommentieren, neben den Journalisten. Und deswegen ist dieser lilane Plot, dieser lilane Block bei Kultur so dominant. Nur kurz als Erklärung. Die Geisteswissenschaftler bestehen fast ausschließlich aus Politologen. Ergibt irgendwie auch Sinn, dass man Wissenschaftler dazu einlädt, wenn so viele Politiker da sind. Internationales ist wieder ein bisschen unter den Zeichen des Krieges. Viel Ukraine, viel Russland, Nahosten. Das sind die ExpertInnen. Militär hatten wir schon. Sonstiges, da will ich ganz kurz drauf eingehen, das beinhaltet auch BürgerInnen. Ich habe da kein eigenes Cluster draus gemacht, weil ich könnte jetzt zum Beispiel auch ein Bauingenieur-Cluster aufmachen wegen 3 Nasen. Aber dann wird das hier noch viel unübersichtlicher. nochmal als kleiner Schwenk aus der Praxis, man muss dann irgendwo auch mal abschneiden. Wir machen hier Abstraktionen, damit wir einen Überblick bekommen. Ansonsten müssten wir halt wirklich auf der anderen Seite des Extrems 800 Rollen durchexerzieren. Oder ich müsste sie bewerten. Was noch schlimmer ist, dann müsst ihr euch auf meine Bewertung verlassen. Wie gesagt, Inneres besteht aus viel Polizei und Migrationsexpertinnen. Anscheinend war letztes Jahr irgendwas mit Sport. Ich glaube Fußball. Wusste ich nicht. Die Soziologen dürfen auch was sagen. Aktivismus ist nicht unbedingt das, was ihr jetzt denkt. Da könnten auch noch andere Dinge mit dabei sein. Und Bildung, ja, wird im Öffentlich-Rechtlichen genauso behandelt wie im Rest von Deutschland auch. Kaum. Aber da wir auch die Bundestagswahl mit in dem Datensatz haben, können wir den ganzen Plot, wir spielen den Song einfach nochmal. Wirtschaft bleibt einfach weiter oben, ist total dominant. Spätestens seit der Tag, wo man mit Zöllen um sich wedelt, werden sie alle panisch. Deswegen muss man darüber reden, anscheinend. Die Geisteswissenschaftler bleiben auch aktiv. Politologen kommentieren Politik, soweit so normal. Das innere Cluster ist ziemlich deutlich bespielt von Markus Lanz. Und zum Ausgleich hat Markus Lanz aber auch mal was für Bildung gemacht. Auf Sport dürfen wir verzichten, auf Aktivismus müssen wir verzichten. Und jetzt möchte ich mit euch noch einmal ganz kurz durch so eine kleine Liste gehen an Menschen. Wie gesagt, wir abstrahieren hier. Aber jetzt können wir die Klassensprecher mal pro Gruppe zeigen. Und da zeigt sich Karl Theodor zu Guttenberg ist zurück. Der Mann ist jetzt Unternehmer und deswegen dem Cluster Wirtschaft zugehörig. Wusste ich nicht. Die Münchner Sicherheitskonferenz war im Februar. Wir wissen, wer da grüßt. Gerald Knaus, wer den nicht kennt, der hat mit den EU-Türkei-Deal eingefädelt, dass Flüchtlinge in der Türkei gestoppt werden. Und ihr sagt mir jetzt, ob das Narrativ ist oder nicht. Andrew Langer ist US-konservativer Aktivist. Einfach nur, um es mal erwähnt zu haben. Ne? Aktivismus hatte ich jetzt sofort als, yay, ist nicht der letzte Platz, aber okay. Erfrischend in dieser Liste ist Silke Müller, die Frau ist Schulleiterin. Fand ich toll. Eine Frau aus der Praxis, die über das redet, was sie praktiziert. Cool. Wir haben das Cluster Journalismus ausgelassen. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen aufholen. Und dann machen wir jetzt mal hier so einen Treeplot, und zwar radial. Ich mute euch das jetzt einfach mal zu. Wir machen ein kleines Lesebeispiel. Innen drin, in den inneren Kreis sind die Medienhäuser, die wir im Datensatz erkennen können. Das lesen wir aus Beschreibungen oder vielleicht steht es auch in der Rolle. Und ja, genau. Im äußeren Kreis haben wir die Episoden, also die konkrete Episode von Markus Lanz, die irgendwann mal stattgefunden hat. Und als Lesebeispiel, Journalisten aus dem ZDF werden zum Beispiel eingeladen hier auf 1 Uhr bei Markus Lanz, Maischberger und bei Maybrit Illner. Maischberger ist eine ARD-Sendung und wenn wir jetzt mal unten gucken auf dem Pendant bei der ARD, da könnte vielleicht der Austausch ein bisschen besser funktionieren. Gut, was können wir aus dem Plot noch rauslesen? Die rechte Seite, Spiegel, Zeit, Table Media und die Welt haben allesamt eine sehr, sehr gute Marktdurchdringung über alle Talkshows hinweg. Auf der anderen Seite, die Taz könnte vielleicht noch ein bisschen den Markt erobern, da könnte man vielleicht noch ein bisschen, damit man in die kleineren Talkshows auch noch mit reinkommt. Die Rheinische Post hatten wir als Phänomen schon ganz am Anfang gesehen. Die wird ausnahmslos bei Markus Lanz statt, oder fast nur bei Markus Lanz findet die statt. Und jetzt schneiden wir mal diesen Teil von dem Plot weg, also so unbedeutende Medien wie die FAZ oder die Süddeutsche. Immerhin gehört die Bild auch dazu. Ja, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Guter Einwand. Die Bild gehört auch dazu. Das. Okay. Gut, wir machen noch mal so einen bisschen noch wilderen Plot. Die ganzen Folien sind auch online, ihr könnt euch dann die Slides auch dann selber angucken, beziehungsweise das Projekt ist auch nochmal als Webseite deployed, dann könnt ihr das dann auch nochmal ein bisschen im Detail anschauen, für den Fall, dass ihr irgendwas in diesen Plots vielleicht nicht erkennen könnt. Ich versuche es einfach mit so vielen Daten anzureichern, wie es geht. Da fällt vielleicht auch was hinten runter. Diesmal lesen wir von links nach rechts. Wieder im inneren Kreis sind die Medienhäuser. Wir haben jetzt nur eine mittlere Ebene eingezogen mit den Journalisten, also den Vertretungen, die von den Medienhäusern in den Talkshows sitzen. Wie gesagt, wir lesen das alles aus den Beschreibungen raus. Und hier können wir zum Beispiel ein interessantes Phänomen sehen, dass die Zeit wahnsinnig viele Angestellte hat, die aber vielleicht nur ein einziges Mal in irgendeiner Talkshow auftauchen zu einem spezifischen Nischenthema. Die haben also ein sehr breit aufgestelltes Personaltableau. Wohingegen Table Media zum Beispiel nur mit eigentlich zwei Personen in der Hauptsache arbeitet, Michael Bröcker und Helene Poprowski. Jetzt habt ihr die Namen tausendmal gehört. Ihr werdet sie dann auch wiedererkennen, für den Fall, dass ihr es konsumiert. Was wir jetzt noch ausgelassen haben, sind die Parteibücher. Bei den Parteibüchern haben wir auch wieder zwei Datenzeiträume. Einmal alle Daten über den gesamten Raum oder nur die Bundestagswahl. Und genau den unteren Zeitraum, den wollen wir uns genauer angucken, weil da verändert sich eigentlich kaum was, außer dass die AfD ein bisschen öfter in den Talkshows gesessen hat als normalerweise. Aber dazu kommen wir auch später nochmal. Wie gesagt, der Wahlkampf über jedes Format. Wir sehen, dass zum Beispiel bei Maybrit Illner ein sehr konservatives Cluster hier hinten mit 40% nochmal liegt. Vor Karin Mioska muss ich... Das ist nicht ganz so aussagekräftig, wie es jetzt scheint. Die Frau hat nicht so viele Sendungen gemacht und sie lädt pro Sendung auch nur wenige Personen ein. Deswegen sind darunter auch wenige Politiker. Deswegen einfach mal für Vorsicht genießen. Hart aber fair hat so die fairste Parteiverteilung. Und es liegt nicht nur daran, dass die Linke am nächsten am Wahlproporz ist. Genau. Nochmal ein kurzer Einschub von Norbert Lammert, damit ich wieder was trinken darf. Dramaturgische Priorität oder Kompetenzpriorität. Da machen wir ein kurzes Beispiel dazu. Wir haben eine Sendung vom 28.05. Da geht es um die Zulässigkeit der Meinungsäußerung, die Verfassungskrise in den USA und Fake News in Social Media. Also jedes einzelne dieser Themen wäre hier auf der GPN vermutlich ein 60-Minuten-Vortrag mit nochmal Meetup. Aber Markus Lanz kriegt das in 75 Minuten durch. Kein Thema. Und wen wählt man zu sowas ein? Ich komme aus Tübingen, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich den Bürgermeister mit reingenommen habe. Aber der Bürgermeister kriegt Unterstützung von Ulf Poschardt. Die sind sozusagen als Provokationscluster dabei. Und ich musste das Beispiel einfach nehmen, weil das Gegenüber besteht aus zwei Frauen. Also, Renate Künast ist Betroffene. Ihr habt es wahrscheinlich alle auch mitgekriegt. Die Frau wehrt sich gegen Beschimpfungen und gegen Hassrede. Und Maren Urner ist eine Neurowissenschaftlerin. Sie spricht zu Sprache und Fake News in Social Media. So viel nur mal als dramaturgisches Beispiel, anekdotisch. Messen können wir davon zumindest jetzt noch nicht so irre viel. Was wir sehen können, ist, dass die Grünen im Wahlkampf ganz viel Spaß mit der CDU und der CSU hatten. Dass die FDP gerne mal auf die Linke auch trifft. Aber wir können dieses Spielchen auch noch anders spielen. Wir haben ja Gruppen, also können wir uns jetzt auch angucken, welche Parteien treffen auf welche Gruppen. Hier sind die Experten unter sich, die Wirtschaft und die FDP. Das BSW darf sich mit der Ukraine, mit ihrer Haltung zur Ukraine rechtfertigen. Die CSU und die Grenzen, die inneren, mit dem inneren Cluster. Und eine ziemlich flache Verteilung hatten meine, überraschenderweise die Grünen. Und die Linke darf sich auch ab und zu mit ein paar Militärspezialisten auseinandersetzen. Genau, Drama und Inhalt. Dramaturgie entsteht durch Personen. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut gesehen mit dem Bürgermeister und seiner Unterstützung. Das ist anekdotisch möglich, das funktioniert auch gut. Das ist, was wir sehr gut wahrnehmen. Das ist nur ein bisschen schwierig nachzuweisen, ohne dass ich durch diesen Datensatz gehe und diese Matchups zähle. Und dann müsst ihr mir vertrauen, ob das konfliktreich ist und absichtlich oder nicht. Und da ich jetzt aber ein Datenschreiber bin und kein Medienexperte, scheue ich ein bisschen davor zurück, das zu machen. Da sehen wir nämlich auch die Grenzen der Abstraktion. Wir müssen entweder diesen Trade-off machen, dass wir was beschreiben können, wir kriegen eine Übersicht, oder wir müssen alles runterbeten. Und jetzt zum Ende möchte ich noch mal ganz kurz mit euch ein Fallbeispiel machen. Wir haben festgestellt, dass die AfD häufiger in deutschen Talkshows sitzt. Und einmal möchte ich jetzt mit euch den kurzen Ausflug in die Vergangenheit machen. Ich weiß, Februar wirkt wirklich lange her. Aber wir versuchen es mal. Es ist Bundestagswahl. Die CDU-CSU stimmt zusammen mit der AfD ab. Genau deshalb sind wahnsinnig viele Demonstrationen im gesamten Land. Und während wir da so stehen, lädt Karin Joska Alice Weidel ein, an genau einem dieser Demosonntage. Und dann ging es rund. Also mein Telefon ist ziemlich explodiert und war viel von Faktenchecks die Rede. Und dann saß ich da irgendwie und dachte mir, wie lange hat man eigentlich so theoretisch Zeit für so einen Faktencheck? Wie gesagt, ich bin kein Journalist, ich habe nicht journalistisch redaktionell gearbeitet. Ich stelle mir mal eine Frage und versuche mir einen Proxy rauszusuchen für diese Aufmerksamkeit. Und in dem Fall sind das jetzt mal Blue Sky-Kommentare. Und wir gucken uns jetzt einfach mal diese Sendung als Fallbeispiel an. Wir haben jetzt, die findet am 2.2. um 10 Uhr statt. Von zwischen, ja genau, 10 bis 11, so. Zwei Tage davor und zwei Tage danach gucken wir uns mal an. Und jeder Strich ist jetzt hier ein Blue Sky-Kommentar. Wir fangen an, am 1. tut sich nicht so wahnsinnig viel. Erst so gegen am 2. am Sonntag, Leute stehen dann so langsam auf der Straße, 12 Uhr, Städte sind voll. Da verbreitet sich das immer mehr bis zur Sendungsausstrahlung. Und jetzt kommt wieder so ein kleiner Moment, wo man ganz gut überprüfen kann, ob die Daten, die man so hat, richtig zugeordnet sind oder nicht. Menschen wollen um 2.30 Uhr dann doch schlafen. Aber kein Thema, am nächsten Tag geht es einfach weiter. Leute posten zu diesem Hashtag einfach immer weiter, immer weiter. Ihr seht, wie eng das immer noch ist. Und wir stoppen hier an genau dem Zeitpunkt, an dem der Faktencheck veröffentlicht wird. Und danach, ja, nicht mehr so viel los. Das sind jetzt 16 Stunden in diesem Zeitraum. Also 16 Stunden am nächsten Tag, das ist ganz schön lang. Die Aufmerksamkeit ist zumindest an der Stelle mit unserem Proxy schon mal ziemlich weg. Da können wir aber immer noch keine Aussage darüber treffen, wer eigentlich diese Faktenchecks liest. Sind das die Leute, von denen wir hoffen, dass sie es tun? Oder machen wir das für uns selbst? Wissen wir nicht. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass 16 Stunden wahrscheinlich zu lang ist. Aber auch gleichzeitig an der Stelle bestehen Redaktionen aus Menschen, die müssen Fakten recherchieren. Ich habe sowas beruflich noch nie gemacht. Ich denke mal, dafür braucht man zusätzliches und auch fähiges Personal. Und die AfD wird jede Bühne nehmen. So, das sollte man sich klar machen und ich denke, das weiß man dort auch. Von daher wäre es gut, wenn man sich auch vorbereitet und das noch ein bisschen besser einsortiert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und will mich bei euch bedanken. Das ist nochmal die URL. Wie gesagt, 5R. Ist echt teilweise ein bisschen ein Pain, weil da hat man 3 eingegeben und dann muss man irgendwie zählen. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Ich würde mich total freuen, auch über Leute, die Bock haben, sowas noch ein bisschen weiter aufzubohren. Gerade Wikidata-Anbindungen, damit man Informationen zu den Leuten hat oder vielleicht nochmal eine andere Gruppentaxonomie, fände ich irgendwie super, dass man die Gruppen von woanders her ableitet. das Ganze ist auf Codeberg und gehe mir nach GitHub. Ja, ich könnte mich auch einfach anlabern. Ich bin irgendwie dankbar und tausche mich auch gerne aus. Und ich hoffe, ich habe mein Zertifizierungsevent damit auch ein bisschen bestanden. Hi. Danke.
Wow. Ich habe selten Statistik dermaßen interessant und eingebunden präsentiert bekommen. Vielen Dank dafür. Danke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Fragen gibt.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich wollte fragen, ob du irgendwie erklären kannst, wieso teilweise so ein verzerrter Eindruck entsteht, dass zum Beispiel bestimmte Parteien irgendwie deutlich über- bzw. unterrepräsentiert sind von den jeweiligen Gruppen?
Von den jeweiligen Gruppen. Also, die FDP ist die Partei, die sich seit schon immer als die Wirtschaftspartei definiert. Von daher ist es vermutlich mal auch logisch, dann journalistisch hinzugehen und zu sagen, ist es denn so? Ja, und deswegen war das auch nochmal ein gutes Beispiel, auch danke, dass du nochmal nachfragst. Es ist schön, an der Stelle auch nochmal zu sehen, ist es Dramaturgie oder auch nicht? Weil teilweise ist es ja auch der Auftrag. Man muss es einsortieren, man nimmt vielleicht Experten dazu, um die richtigen Konfrontationen zu finden. Und manchmal wirkt es dann vielleicht ein bisschen dramaturgisch. Manchmal ist es das ziemlich sicher auch. Am Ende ist es ja Unterhaltung. Aber ja, ich denke, ein Teil davon ist auf jeden Fall journalistischer Auftrag, ja.
Erstmal vielen Dank für den Talk. Ich wollte fragen, ältere Daten, gibt es die oder behalten die ihre Daten so lange nicht in die Vergangenheit vor?
Das fand ich irgendwie auch lustig. Nur Markus Lanz ist über 2 Jahre konsistent verfügbar. Da hätte ich auch die Daten. Aber um das fair zu halten, habe ich die dann eben auf den Zeitraum der anderen abgeschnitten.
Ja, hallo. Ich habe mal eine Frage. Gibt es da eigentlich Konzepte dazu, dass man die Faktenchecks auch da macht, wo sie eigentlich stattfinden müssten, nämlich in der Sendung und nicht irgendwo anders, und dass man vielleicht die Zeit da abzieht bei den Leuten, die vorher vielleicht Unsinn erzählt haben. Mhm. Ist sowas irgendwie angedacht? Wäre das nicht was, was man fordern könnte?
Ja, da müsste man wahrscheinlich auch die Länge deutlich erhöhen, weil ja, ich kann mir gut vorstellen, dass gewisse PolitikerInnen gar kein Problem damit haben, möglichst viele Faktenchecks zu provozieren, nur damit niemand anders noch zu Wort kommt. Also, das ist nur so eine Vermutung. Aber ja, auf jeden Fall, klar, je näher der an die Sendung rückt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendjemand mitbekommt, und auch umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die Menschen mitkriegen, die es vielleicht mitkriegen sollten.
Oder ja. Hast du bei den einzelnen Redaktionen oder Häusern mal nachgefragt, ob du die Daten auch strukturierter zur Verfügung bekommst, beziehungsweise auch die alten Daten, weil die haben die ja bestimmt irgendwo noch in irgendeinem Archiv oder sowas?
Ja, ich habe bei allen Redaktionen nachgefragt. Das hat mich so wirklich interessiert. Also wirklich gar nicht. Tatsächlich habe ich einen Einzeiler zurückbekommen, aber das machen wir nicht on-stream.
Du hast jetzt relativ viel mit absoluten Zahlen gearbeitet und Prozenten. Hast du versucht, die Daten mal zu normieren, um diese Häufigkeit von Lanz und, ich weiß es gerade nicht, die zweite Sendung, um die rauszukriegen, um ein bisschen ja, eine Normierung reinzukriegen?
Ja, genau. Das müssen wir noch machen. Richtig. Danke. Also ein To-Do auf jeden Fall.
Du hast vorhin was gesagt am Anfang mit der rechtlichen Lage bei Videos zur Auswertung. Hast du dadurch noch ein bisschen tiefer informiert? Also hast du dazu jetzt einen Stand?
Ich war in Frankfurt beim CCC und da gibt es Kollegen, die das beruflich tun, die sind Journalisten, und da habe ich Auskunft bekommen. Aber ich würde tatsächlich ganz gerne dieses rechtliche Thema ein bisschen ausklammern, weil, wie gesagt, ich bin hier Datenschreiber und on-stream finde ich das ein bisschen schwierig, weil, ja, Genau. Also keine zuverlässige Aussage.
Hast du mal geschaut, ob es Daten zu den Einschaltquoten zu den jeweiligen Sendungen gab? Oder hast du da überlegt, das zu verknüpfen, um vielleicht auch die Reichweite von den Sendungen damit in Betracht zu nehmen?
Ja, genau. Da bin ich gerade noch mit dabei, dass die auch noch mit eingeführt werden. Der ist leider nur noch nicht so fertig, als dass ich mich trauen würde, das hier zu präsentieren.
Ich wollte fragen, es gibt ja sicher sehr, sehr, sehr viele Rohdaten, die du jetzt in einem 60-Minuten-Talk einigermaßen gut zusammenfassen und aufarbeiten musstest. Ich wollte einmal fragen, gibt es einfach noch verschiedene andere Dinge, die du vielleicht mal ausprobiert hast und für den du jetzt nicht den Rahmen hattest? Und hast du einmal versucht, die zeitlich in einer gewissen Weise einzuordnen, um zu schauen, ob so besondere Unterschiede gibt. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass im Laufe, als Folge bestimmter tagespolitischer Themen, bestimmte Themenbereiche in einer kurzen Zeit sehr, sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben oder ja. Sowas. Hast du solche Pattern gesehen?
Ja, genau. Gibt's auch. Die sind nur noch nicht, da bin ich nur noch nicht fertig mit. Wie gesagt, also da kannst du ewig weiter graben.
Ja, danke für den spannenden Talk. Was mich interessieren würde, was wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist abzubilden, aber Redezeiten. Also ich glaube, es macht einfach einen Riesenunterschied, wie viel die Leute reden dürfen, wie viel Zeit die Leute vielleicht auch ungestört reden dürfen, ohne dass sie unterbrochen werden ständig. Und da sehe ich halt starke Unterschiede. Hast du da irgendwie eine Idee zu, wie man sowas abgreifen könnte, sinnvoll?
Ja, runterladen, durch ein Whisper werfen, das Transkript einmal durchparsen und gucken, dass man die Zeiten irgendwie gut matcht. Wenn Person redet, dann redet jemand dazwischen. Wenn die Abstände relativ kurz sind oder dass eine Pause stattfindet, dann könnte man vielleicht relativ gut sagen, dass das irgendwie zusammenpasst. Ich fände es auch super, wenn wir einfach noch die restlichen Fragen dann nachher machen könnten. Wäre das auch gut? Danke. Weil ich glaube, sonst dauert es noch eine Weile. Aber ich bin die ganze Zeit da. Also einfach labern.
Dann bleibt mir nur noch großes, großes Dankeschön, dass du dieses schwarze Loch mit Licht gefüllt hast. Danke dafür.
Danke.